SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Gerhard Leitner. Millionen Tonnen Getreide aus ukrainischen Häfen könnten bald wieder auf den Weltmarkt kommen. In Istanbul wollen Russland und die Ukraine am Nachmittag ein Abkommen zu einem Getreidekorridor über das Schwarze Meer unterschreiben. Beteiligt sind auch die Türkei und die Vereinten Nationen. Aus Istanbul berichtet Karin Senz.
Es gilt als erstes wichtiges Abkommen zwischen Moskau und Kiew seit Kriegsbeginn. Monatelang hatten Russland, die Ukraine, die Türkei und die Vereinten Nationen verhandelt. Jetzt sind angeblich alle Streitpunkte ausgeräumt. In wenigen Wochen soll das erste Schiff die Ukraine über das Schwarze Meer und den Bosporus in Istanbul mit Weizen an Bord verlassen. Dazu werden die Minen in den drei betreffenden Häfen, darunter der von Odessa, nicht geräumt. Die Ukraine soll Daten für einen sicheren Korridor liefern. Ein Koordinierungszentrum in Istanbul soll alles überwachen. Es wird angeblich mit Personal der Vereinten Nationen und ukrainischen, russischen und türkischen Militärkräften ausgestattet. Die Ukraine legte vor allem Wert darauf, dass Russland nicht über die ausgewiesenen Korridore in die Häfen eindringt und dass die Schiffe nicht angegriffen werden. Das soll eine punktuelle Waffenruhe gewährleisten. Russland forderte unter anderem, Dünger exportieren zu können und Kontrollen der Schiffe, die zurück ins Schwarze Meer kommen, damit die Ukraine darin keine Waffen schmuggelt. Das soll das Koordinierungszentrum sicherstellen. Das Abkommen gilt angeblich erstmal 120 Tage.
Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Thorsten Frey hat die Sanktionen gegen Russland verteidigt. Im ARD/ZDF-Morgenmagazin sagte der CDU-Politiker aus dem Schwarzwald, es sei angesichts der drohenden Energiekrise und der Folgen für die Wirtschaft richtig, darüber zu diskutieren. Am Ende müsse Deutschland aber klar Position beziehen.
Es geht letztlich um die Frage, ob wir es zulassen, dass die Stärke des Rechts durch das Recht des Stärkeren ersetzt wird. Wir sind also Betroffene, wir sind Teilnehmer, wir sind Teil. Und deshalb können wir uns nicht auf die Seite stellen und sagen, wir gehen nur so weit, solange es uns selber keine eigene Beschwer bedeutet.
Eigentümer- und Mieterverbände kritisieren die angekündigten Energiesparmaßnahmen von Bundeswirtschaftsminister Habeck. Sie sehen Umsetzungsprobleme. Die Pläne sehen auch Sparmaßnahmen im Wohn- und Gebäudebereich vor. Aus Berlin berichtet Uli Haug.
Energiesparen in der Mietwohnung ist offenbar gar nicht so einfach. Denn nach Angaben aus dem Bundeswirtschaftsministerium gibt es derzeit noch vertragliche Verpflichtungen, eine Mindesttemperatur in gemieteten Räumen aufrechtzuerhalten. Der Mieterbund warnt deshalb vor haftungsrechtlichen Problemen, wenn durch kalte Wohnungen Menschen krank werden und Schäden an Gebäuden entstehen, beispielsweise durch einfrierende Leitungen. Der Eigentümerverband Haus und Grund befürchtet, dass bauliche Energiesparmaßnahmen nicht schnell genug umgesetzt werden können, weil Material und Handwerker fehlen. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Andreas Jung hat in der Rheinischen Post ein zwischen Bund, Ländern und Kommunen abgestimmtes Energiesparpaket gefordert. So müsse beispielsweise das Arbeitsrecht geändert werden, damit in öffentlichen Gebäuden am Arbeitsplatz die Temperatur gesenkt werden kann.
Infolge der Gas- bzw. Energiekrise, die für den Herbst erwartet wird, suchen viele Menschen beim Heizen Alternativen zu Gas. Da kommt jetzt immer mehr die sogenannte Wärmepumpe ins Spiel, ganz einfach ausgedrückt eine Art umgekehrter Kühlschrank. Die Nachfrage ist riesig, aber leider kommen die Heizungsinstallateure überhaupt nicht nach. Zum einen ist es der Materialmangel, es fehlen aber auch die Fachkräfte, bestätigt Stefanie Geißler aus unserer Wirtschaftsredaktion.
Jetzt will ja die Bundesregierung laut Klimaschutzplan bis 2030 6 Millionen Wärmepumpen verbaut haben. Und der Verband, der hat sich mal hingesetzt und ausgerechnet, dass wenn man tatsächlich all diese Wärmepumpen bis 2030 installieren würde, dann würden im Verlauf 60.000 Monteure fehlen. Stand jetzt. Auch jetzt fehlen schon, wie überall, klar, Fachkräfte. Aber das akute Problem, das ist gerade ein anderes, und zwar die Expertise bei den Heizungsinstallateuren. Man muss sich vorstellen, so eine Wärmepumpe zu verbauen, das ist nochmal viel komplizierter als eine einfache Heizung, zumindest im sogenannten Bestandsbau. Das heißt, in Neubauten ist die Installation relativ unkompliziert, aber in Altbauten, also in Gebäuden, die schon stehen, wenn man jetzt da von einer Gasheizung auf eine Wärmepumpe umrüsten möchte, dazu brauchen die Installateure tatsächlich spezielle Kenntnisse. Und die haben laut dem Verband zurzeit nur rund ein Drittel der Betriebe hier in Deutschland. Das heißt, es stehen für die Installation dieser ganzen Wärmepumpen gar nicht alle Betriebe zur Verfügung. Und das verschärft natürlich die Problematik nochmal und erklärt auch nochmal die langen Wartezeiten.
Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol in Washington fordert Konsequenzen für den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Trump. Die könnten darin bestehen, dass das Justizministerium Ermittlungen gegen Trump aufnimmt. Aus Washington berichtet Sebastian Hesse.
Minutiös und detailreich hat der Ausschuss das Geschehen an diesem amerikanischen Schicksalstag nachgezeichnet, und zwar weitgehend aus der Perspektive des Weißen Hauses. Offenbar hat sich Ex-Präsident Trump die schon sprichwörtlichen 187 Minuten, also über 3 Stunden lang, geweigert, mäßigend auf seine radikalisierten Anhänger einzuwirken. Mehrere Zeugen sagten aus, er habe stattdessen das Geschehen am Kapitol am Fernsehschirm verfolgt. Immer wieder hat sein Stab ihn gedrängt zu deeskalieren. Erst am Abend gab Trump nach, nicht ohne den Kapitolstürmern in einer Videobotschaft zu versichern, sie seien etwas Besonderes und er liebe sie. Die beiden Hauptzeugen des Abends, Trumps ehemaliger stellvertretender Sicherheitsberater und seine ehemalige stellvertretende Regierungssprecherin, waren wegen seines Verhaltens an diesem Tag zurückgetreten.
Fokus Südwest.
Im Untersuchungsausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtags hat ein Zeuge seine Aussage überraschend korrigiert. Diese Aussage hatte Innenminister Lewins belastet. Der Ausschussvorsitzende Haller sagte, der Zeuge habe ihm mitgeteilt, seine Aussage sei in den Medien falsch wiedergegeben worden. Die Hintergründe hat Christian Buttgereit.
Der Zeuge, ein Journalist des Senders Mittelrhein TV, hatte in der vergangenen Woche ausgesagt, Innenminister Lewins hätte ihm während eines Telefongesprächs am frühen Abend der Flut gesagt, in der Ortschaft Schuld sei ein Haus eingestürzt. Richtig sei, dass Lewins von einem beschädigten Haus gesprochen habe. Die Aussage des Zeugen von der vergangenen Woche hatte den Minister unter Druck gesetzt. Denn Lewins selbst hatte bei seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss im April ausgesagt, er habe zu diesem Zeitpunkt keinerlei Hinweise gehabt, dass sich eine Katastrophe anbahne. Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses verständigten sich heute darauf, sowohl den Journalisten als auch Minister Lewins und Innenstaatssekretär Stich im September erneut in den Zeugenstand zu laden.
Im Kreis Kaiserslautern ruft der Wasserzweckverband Weihergruppe die Menschen dazu auf, Trinkwasser zu sparen. Weitere Versorger in der Westpfalz schließen sich dem Appell an, sprechen aber noch nicht von einer Wasserknappheit. SWR-Reporterin Susanne Kimmel.
Wo immer möglich, solle das Trinkwasser aus der Leitung gegen anderes Wasser ersetzt werden, bittet der Zweckverband Weihergruppe. Wer beispielsweise seinen Garten gieße, brauche dafür keine Trinkwasserqualität. Hintergrund seines Appells sei, dass sich die Wasserspeicher im Verbandsgebiet rund um Weilerbach seit einigen Wochen ungewöhnlich schnell leerten. Auch der Zweckverband Wasserversorgung Westpfalz, die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz und die Stadtwerke Kaiserslautern rufen dazu auf, insbesondere bei Hitze und Trockenheit, sparsam mit Trinkwasser umzugehen. Es gebe aber nach wie vor keinen Versorgungsengpass, heißt es von den Stadtwerken Kaiserslautern. Solange es in der Wasseraufbereitung keine technischen Ausfälle gebe, könne man den gestiegenen Bedarf noch decken.
Seit 1922 gibt es die Bergwacht Schwarzwald. Sie feiert in diesem Jahr also ihr 100. Jubiläum, morgen mit einem großen Fest am Haus der Natur in Feldberg. Adrian Probst ist Landesvorsitzender der Bergwacht Schwarzwald und erklärt, warum die Arbeit bei der Bergwacht nicht nur wichtig, sondern auch attraktiv ist.
Also man sollte mal eine Grundschwindelfreiheit mitbringen, auch eine Grundsportlichkeit mitbringen. Und dann eröffnet sich ein Feld, was hochspannend, auch komplex und anspruchsvoll ist, für das aber manche an anderer Stelle viel Geld ausgeben würden, um es zu tun. Denken wir mal an alles Technische. Motorschlittenfahren, Hubschrauber fliegen, sich abseilen, klettern, aber auch der ganze notfallmedizinische Bereich, der sehr, sehr umfangreich und komplex und anspruchsvoll ist. Das sind Felder, gerade auch an der Schnittstelle zwischen Medizin und Technik, die machen Spaß, die machen Freude, die machen aber auch Sinn. Und das ist eine Tätigkeit, die viele, viele junge Menschen heute auch suchen.
In der Karlsruher U-Bahn ist ein Teil des Kunstprojekts von Markus Lüpperts installiert worden. Die bis zu 150 Kilogramm schweren Platten für die 7 unterirdischen Haltestellen müssen in der Nacht montiert werden, so Anton Goll, der Organisator des Projekts.
Die Bahn ist glücklicherweise in Betrieb. Für uns hat es Nachteile. Wir können nicht mehr in der Baustelle arbeiten, sondern müssen die Bilder in der Nacht nach Mitternacht einbauen. Bis morgens die ersten Bahnen wieder fahren, muss das fertig sein. Eingehängt, sehr kompliziert, komplex, weil es sehr schwere Teile sind. Und wieder abgedeckt, damit es niemand sieht. Es ist ja die Spannung, von dem das Ganze auch lebt.
Und dann war da noch.
Dass in Bananenkisten aus Südamerika auch mal eine Spinne den Weg über den Atlantik findet, das kommt immer wieder mal vor. Meist wird sie beim Auspacken entdeckt und nach dem ersten Schreck von Spezialisten eingefangen. Das war auch der Plan eines Supermarktleiters im saarländischen Kleinblittersdorf, als er in solchen Kisten hochgiftige Bananenspinnen entdeckt hatte. Die Kisten hat er dann ins Kühllager gebracht. Als der Schädlingsbekämpfer die pelzigen Achtbeiner einfangen wollte, waren die Spinnen dummerweise nicht mehr drin in den Kisten. Dazu sollte man wissen, dass die hochgiftigen Bananenspinnen als sehr aggressiv gelten und häufig auch ohne Vorwarnung zubeißen. Einige Bananenspinnen stehen im Ruf, sogar im Sprung anzugreifen. Dann schon mal viel Spaß bei der Suche. Der Supermarkt bleibt übrigens erstmal geschlossen.